Deutschlandfunk.
Also mein Mann möchte es zum Beispiel immer ganz dunkel haben. Ich dagegen bin eigentlich gewohnt, mit offenem Fenster zu schlafen und nichts mit Rollo oder so, ja.
Deutschlandfunk Nova. Über Schlafen. Mit Dr. Christine Blume und Ilka Knigge.
Wir sprechen heute darüber, was das mit uns und unserem Schlaf macht, wenn wir das Bett teilen. Ihr habt gerade meine liebe Kollegin Tina gehört. Sie hat mir für diese Folge erzählt, wie unterschiedlich sie und ihr Mann ticken, was die Temperatur im Schlafzimmer angeht, das Licht und wie das für sie ist, wenn er auch mal schnarcht. Aber auch, warum sie nicht ohne ihn schlafen kann.
Und wir fragen uns heute auch, was die Wissenschaft über diese Dinge weiß. Also wenn die Temperatur nicht optimal ist oder wenn jemand schnarcht, wie sich das auf unseren Schlaf auswirkt. Und auch, was Berührungen mit unserem Schlaf machen und wie sich Sex auf den Schlaf auswirkt.
Und in unserem Mythencheck schauen wir heute, ob es wirklich nur Männern gut tut, neben der Partnerin einzuschlafen und Frauen eigentlich nicht so gut. Oder ob an diesem Mythos nichts dran ist. Und damit schön, dass ihr zuhört hier bei Überschlafen. Wir sprechen hier jede Woche über ein neues Schlafthema. Und bei mir, wie jede Woche, habt ihr gerade gehört, Dr. Christine Blume, Schlafforscherin und Schlaftherapeutin an der Uni Basel und den Universitären Psychiatrischen Kliniken in Basel.
Ja, hallo. Ja, und die Stimme, die ihr gerade gehört habt, die gehört Ilka Knigge. Sie ist Moderatorin und Wissenschaftsjournalistin. Und zusammen sind wir das Team von Überschlafen.
Vielen Dank. Wir wollen hier am Anfang erstmal ein bisschen sammeln. Was sind Themen, die so aufkommen, wenn wir unser Bett teilen? Lass uns mal bei Temperatur und Licht starten. Wir haben Tina dazu ja schon kurz gehört. Das hier ist ihre komplette Sprachnachricht dazu. Ich habe mich ehrlicherweise, als ich die angehört habe, weggeschmissen, weil ich genau das richtig gut kenne.
Also mein Mann möchte es zum Beispiel immer ganz dunkel haben. Also wir haben so Rollläden vorm Fenster und der möchte das immer so richtig pitchdark, dass man die Hand vor Augen nicht sieht. Ich dagegen bin eigentlich gewohnt, mit offenem Fenster zu schlafen und nichts mit Rollo oder so, ja. Also so richtig schön, am besten so eine -2 Grad Brise, die dir um die Nase weht. Und dafür kuschelt man sich dann schön ins Bett ein. So bin ich das gewohnt. Jetzt ist unser Kompromiss, dass wir das Rollo runter machen, aber ein bisschen noch so auf, dass also, ne, dass zwischen den Spalten immer noch ein bisschen Licht reinkommen kann und es nicht ganz so dunkel ist. Und dass wir vorher und nachher kräftig lüften, aber eigentlich sonst bei geschlossenem Fenster schlafen. Also es ist ein Kompromiss, bei dem ich ehrlich gesagt ein bisschen den kürzeren ziehe.
Ich finde es so witzig. Es ist so witzig. Ich bin voll Team Tina, muss ich sagen. Also mit ein bisschen Roller
runter. Mit kalter Brise.
Mit kalter Brise, ja. Je kälter, desto besser. Entsprechend warme Decke natürlich. Und mit ein bisschen Rollladen runter, weil ich sonst das Licht der Nachbarn irgendwie in den Augen habe und das stört mich. Mhm. Du hast es mir sicher schon mal erzählt, aber bist du Team Tina oder Team Tinas Mann?
Ich bin hier Team Tinas Mann. Also ich bin wirklich das komplette Gegenteil. Hat sich bei mir aber auch total gewandelt. Ich mochte das früher eigentlich relativ hell, wenn ich geschlafen habe. Und mittlerweile, ich schiebe es auf Schichtarbeit, muss es einfach dunkel sein. Und ich bin ja auch so kälteempfindlich. Aber lass uns mal bei Licht bleiben. Mhm. Das hat Tina ja ganz am Anfang angesprochen. Wir kommen gleich noch zur Temperatur. Sind da manche Menschen empfindlicher, wenn nachts oder morgens Licht ins Schlafzimmer fällt?
Also erstmal ja, also Menschen sind unterschiedlich empfindlich gegenüber Licht. Das sieht man auch am Tag. Also manche tragen ja dann direkt Sonnenbrille, während anderen das Licht so noch gar nichts ausmacht. Und auch bei Studien zur Wirkung von Licht am Abend auf die innere Uhr, da gibt es ganz große Unterschiede zwischen Menschen. Also das weiß man aus einigen Studien. Und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass es auch Unterschiede bei der Lichtempfindlichkeit so in der Nacht oder besonders dann am Morgen gibt. Generell ist in der Nacht Dunkelheit schon echt empfehlenswert. Also wenn man so über Schlafhygieneregeln auch spricht, dann würde ich da Dunkelheit immer auch empfehlen, genauso wie zum Beispiel kein Lärm. Aber Dunkelheit heißt halt auch nicht unbedingt, dass es stockdunkel sein muss. Also ein bisschen Licht irgendwie, ja, gerade von der Stadt oder so, das stört meistens eigentlich nicht so.
Jetzt sind wir ja in einer Situation, wo wir darüber reden, dass man das Schlafzimmer teilt oder das Bett teilt. Mhm. Kann man sich denn umgewöhnen, wenn der andere da so ganz anders tickt?
Das ist eine total gute Frage. Wurde meines Wissens wissenschaftlich jetzt noch nicht untersucht. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass man zum Beispiel an dieser Überzeugung, dass man nur dann schlafen kann, wenn es wirklich stockdunkel oder wie Tina sagt, pitchdark ist, dass man an der Überzeugung arbeiten kann und die dann auch verändern kann und darüber vielleicht dann auch sich eben an das Schlafen bei einer gewissen geringen Helligkeit oder einem gewissen geringen Lichteinfluss gewöhnen kann, das kann ich mir schon ganz gut vorstellen. Was ich auch spannend finde, ist so, in meinem Bekanntenkreis haben gefühlt total viele so einen Lichtwecker.
Alles SchlafforscherInnen, ne?
Nee, gar nicht mal. Also wo daneben morgens, weiß ich nicht, also ich habe keinen, muss ich sagen, aber ich habe ja auch den Rollladen nicht ganz unten, wo daneben so eine halbe Stunde vor dem Aufstehen dann so das Licht irgendwie, glaube ich, angeht und dann wird es immer heller und ganz viele berichten, dass sie damit besser aufwachen. Und da denke ich mir manchmal, also ich brauche den halt gar nicht, weil bei mir ist der Rollladen einfach nicht ganz unten. Also da kommt die Sonne, also das natürliche Licht, noch drunter durch und weckt mich. Also zumindest dann, wenn die Sonne früh genug aufgeht.
Ja, ich wollte es gerade sagen, im Winter schwierig, bei Schichtarbeit auch sehr schwierig. Ja, stimmt. Kommt wahrscheinlich ein bisschen auf die Lebenssituation an. Aber lass uns zum großen Thema Temperatur kommen. Also wenn ich das so höre und an meine eigenen Erfahrungen denke, dann würde ich sagen, zu zweit in einem Zimmer oder sogar Bett schlafen, kann eigentlich gar nicht gut gehen, weil wir haben doch alle so ein unterschiedliches Kälte-Wärme-Empfinden.
Ja, das stimmt. Und ich muss da eine kurze Anekdote erzählen. Ich war mit Freunden letztes Wochenende auf einer Hütte in den Bergen und im Matratzenlager, da war es echt eiskalt. Ich war so total dick eingepackt mit einer Fleecejacke und allem möglichen anderen Klamotten unter zwei Decken und habe mir echt sehnlichst doch eine Wärmflasche für meine kalten Füße gewünscht. Und am Morgen, als wir aufgestanden sind, sagte der Freund von mir, der neben mir lag, er hat sich nachts irgendwie alle seiner Klamotten entledigt, oder fast alle seiner Klamotten entledigt, weil ihm war so furchtbar heiß. Und ich habe mich einfach nur gefragt, wie das überhaupt sein kann.
Genau das erlebe ich auch, wenn ich mal auf so Berghütten unterwegs bin. Für alle, die sich fragen, was da eigentlich so abgeht, warum Christine da neben irgendwelchen Leuten pennt, da gibt es so Matratzenlager. Also es ist wirklich, eigentlich fühlt man sich wie in so einer großen Turnhalle, wo alle so nebeneinander liegen.
So 20
liegen,
so Leute. Ja.
Und ich schlafe da ja auch immer in so warmen Sachen, weil ich damit rechnen kann, dass da Menschen sind, die da so im T-Shirt rumliegen und dann sagen, boah, lass uns doch mal hier mitten in der Nacht das Fenster aufreißen. Ist mir egal,
das wäre ich dann.
Ja, genau. Und ich gehe da total ein. Woran liegt denn das?
Ja, also gerade zwischen Männern und Frauen gibt es da zum Beispiel ganz große Unterschiede. Also Frauen haben oft einen langsameren Stoffwechsel als Männer. Das bedeutet, sie sind einfach ein bisschen schlechter darin, Wärme zu produzieren und frieren deshalb auch schneller. Und bei Männern ist es außerdem so, dass das Testosteron dazu führen könnte, dass die eben gegenüber Kälte weniger empfindlich sind und die weniger stark wahrnehmen. Also häufig hat man ja so dieses, Männer frieren einfach viel weniger schnell als Frauen.
Bei Tina und ihrem Mann ist es ja genau andersrum. Mhm. Also da ist ja sie diejenige, die das Fenster aufreißen will und sie haben sich auf dieses Vorher-Nachher-Lüften geeinigt, weil er das offenbar nicht möchte. Aber es gibt ja zum Beispiel so im Arbeitskontext auch Untersuchungen, dass die meisten Büros für Frauen zu kalt sind. Das passt ja jetzt eher zu dem, was du gesagt hast. Weiß man denn da zum Beispiel auch aus der Schlafforschung, wenn wir jetzt wirklich mal ans Schlafen denken, an das Schlafzimmer denken, ob es Frauen da gerne wärmer haben? So als Regel?
Also ich habe dazu eine Studie aus Norwegen gefunden. Die hat in einer Umfrage keine eindeutigen Unterschiede gefunden, was jetzt die Temperatur im Schlafzimmer betrifft. Eine kleine Studie mit 8 Teilnehmenden aus China hat allerdings geschlussfolgert, dass Frauen nachts bei einer höheren Umgebungstemperatur besser schlafen und Männer eher bei einer etwas niedrigeren Umgebungstemperatur. Mhm. Also das würde wieder so zu der Bürosituation auch passen.
Ja, ist ehrlicherweise auch mein Eindruck, aber gut, man weiß es nie, ne? Ist doch auch manchmal dann sehr individuell. Wie sehr stört das denn den Schlaf, wenn wir bei der Temperatur stark aus unserer Wohlfühlzone rausgehen für den Partner oder die Partnerin oder sonstige Zimmer- oder Bettnachbarn? Ich meine, wir wollen ja jetzt hier nicht nur über Heteropaarbeziehungen sprechen. Es gibt ja andere Kontexte, in denen wir Bett oder Zimmer teilen.
Ja, wenn die Temperatur nicht passt, das stört total. Also das kennen wir ja auch alle, ob das jetzt Tropennächte im Sommer sind oder Frieren auf Berghütten oder in Campingzelten, weil der Schlafsack zu dünn ist, haben wir wahrscheinlich alle schon mal erlebt. Und bei diesen Gelegenheiten merken wir einfach, wie wichtig eine optimale Temperatur, also Körpertemperatur, aber da spielt natürlich die Umgebungstemperatur auch rein, für unseren Schlaf ist. Allerdings ist die Umgebungstemperatur möglicherweise gar nicht so ausschlaggebend. Also zumindest nicht, wenn es um kühle Temperaturen geht, beziehungsweise auch so um die Frage Fenster auf und kalt oder Fenster zu und vielleicht sogar Heizung an. Manche machen ja auch das noch. Denn wenn wir uns das überlegen, viel relevanter ist wahrscheinlich die Temperatur unter der Decke, beziehungsweise auch so auf der Haut oder in Hautnähe, wo man auch sagen könnte, das ist wie so ein Mikroklima. Und über zum Beispiel die Dicke der Decke können wir das ja beeinflussen. Also zum Beispiel, ich mache zwar total gerne das Fenster auf, also ich bin irgendwie Team minus 2 Grad, also ein bisschen übertrieben, aber gerne kühles Schlafzimmer, aber ich kombiniere das halt mit einer sehr warmen Bettdecke. Während vielleicht jemand, der eine warme Temperatur im Schlafzimmer, also 20, 22 Grad bevorzugt, dann gar nicht so eine dicke Decke hat, weil in der Kombination mit der hohen Umgebungstemperatur wäre die Decke sonst einfach viel zu warm.
Ich muss dir sagen, bei mir hilft das leider irgendwie so alles nichts. Ich habe ja diverse sehr dicke Decken und ich habe einfach das Gefühl, wenn es wirklich im Zimmer richtig kalt ist, dann reicht mir das immer noch nicht. Aber ich bin, glaube ich, auch wirklich absolut krass verfroren, vor allem in der Nacht. Und das wird mir immer wieder auch gesagt. Noch eine Nachricht von Tina dazu, bei der muss ich auch ziemlich lachen. Sie sagt, ihr Mann findet es zwar nicht gut, mit dem offenen Fenster zu schlafen, aber hohe Temperaturen, mit denen kommt er dann eben auch nicht so klar.
Das bedeutet, dass er im Sommer immer gerne einen Ventilator ans Bett stellt. Und obwohl ich gerne mit offenem Fenster schlafen würde, finde ich dieses penetrante Ventilatorgebläse unerträglich. Also das ist wirklich eine Diskussion, die haben wir dann im Sommer, wenn es warm wird, auch gern mal so, also definiere warm, gern mal so ab 20, 25 Grad geht das schon los, dass er dann eben sagt, er möchte jetzt bitte den Ventilator aufstellen und ich eben nicht. Wir haben mittlerweile einen, der ist relativ leise, aber trotzdem natürlich höre ich den, ist klar, der surrt halt so ein bisschen. Und dann stellt er ihn so, dass er quasi nur in seine Richtung pustet. Aber ich meine, ich liege halt neben ihm. Wie soll das gehen, ne? Also ich kriege das halt trotzdem ab. Und das stört mich schon sehr.
Ich würde da ja sofort sagen, toll, wenn ich nächste Woche krank bin, dann bist du auf jeden Fall schuld. So würde sich das für mich anfühlen. So, boah, wenn ich hier die ganze Zeit in dieser Zugluft hänge, oh, voll unangenehm, Schleimhäute trocknen aus. Wie hältst du das?
Also ich habe mich ja vorher schon eindeutig als Team Tina geoutet. Gerne sehr kalt mit entsprechend dicker Decke und vielleicht auch noch Wärmflasche. Und ja, das Fenster muss auf.
Zugluft dann auch okay?
Ja, so ein leichter Zug. Also wenn es jetzt irgendwie draußen stürmt oder so, dann mache ich natürlich auch das Fenster zu. Aber irgendwie, also es ist jetzt nicht so ein bewusstes Problem, mit dem ich mich dauernd auseinandersetze, muss ich sagen.
Oh, ich hasse ja Zugluft.
Im Zweifelsfall bin ich die, die dann nachts in der Berghütte aufsteht und sich unbeliebt macht, weil sie das Fenster aufmacht. Aber bei mir ist es so, ich denke mir dann so, 20 Menschen in einem Raum, wir können doch jetzt nicht wirklich 8 Stunden ohne offenes Fenster hier alle schlafen.
Ja, du bist dann wahrscheinlich diejenige, die sagt, oh, ich habe so Kopfschmerzen wegen der schlechten Luft. Ja, das ist für mich dann immer nicht so nachvollziehbar, weil ich mir denke so, ja, aber du hast ja trotzdem noch geatmet. Und so. Okay, aber hören wir auf, uns gegenseitig zu bashen. Lass uns zum nächsten Thema übergehen, das hier wirklich bestimmt auch viele Menschen bewegt. Berührungen. Tina und ich, wir kamen eigentlich drauf, über dieses mit dem Partner das Bett teilen überhaupt zu quatschen, weil sie meinte, ich habe festgestellt, Freunde, die finden meinen Mann und mich schräg und zwar deshalb.
Mein Mann und ich, wir nutzen gemeinsam eine Decke und ich habe erst vor kurzem festgestellt, dass mich da Leute wirklich komisch angucken, so wie ihr schlaft unter einer Decke, wie funktioniert das denn? Also wir sind beide nicht so Querschläfer, wir schlafen relativ normal und ruhig, würde ich sagen. Und unsere Decke ist auch so groß, dass selbst wenn wir uns streiten und uns nicht anfassen wollen, auch das funktioniert. Also wir können quasi auch getrennt voneinander liegen und trotzdem beide gut zugedeckt sein. So groß ist unsere Decke. Aber wir genießen das beide trotzdem, dass man immer mal so den anderen anfassen kann und dass man auch so in so einer Position einschläft. Und wenn man dann so kurz vorm Einschlafen ist, dann rollen wir uns alle beide so ein bisschen auf unsere Seite jeweils. Das gehört für uns einfach dazu.
Ich finde es so faszinierend. Ich glaube, ich würde niemanden finden, auch keine weibliche Freundin, mit der ich die Decke teilen könnte, weil alle in Schweißattacken irgendwie ausbrechen bei den Decken, die ich so brauche. Also ich glaube, es gäbe niemanden, der sagen würde, super, ja, diese riesen Daunendecke, da habe ich total Bock drauf. Aber gut, Berührungen, über die will ich ja mit dir quatschen, Christine. Was weiß man denn darüber, wie die sich auf den Schlaf auswirken?
Da decken sich die Forschungsergebnisse ziemlich gut mit dem, was Tina berichtet. Also für viele Menschen ist es schön, die Partnerperson beim Einschlafen zu berühren, zum Beispiel zu umarmen oder zu streicheln. Das hat einen positiven Effekt auf den Schlaf, das sagen viele Menschen. Aber zu viel davon, beziehungsweise wenn man dann vielleicht auch eher empfindlich gegenüber so Reizen beim Einschlafen oder Schlafen ist, dann können Berührungen den Schlaf natürlich auch stören. Und ich denke, das ist auch etwas, was man mit der Partnerperson dann besprechen sollte. Also wenn man merkt, da gehen die Bedürfnisse auseinander. Eine Person hat das Bedürfnis nach total viel Berührung und Körperkontakt in der Nacht, während die andere lieber nachts einfach in Ruhe gelassen werden möchte.
Ist es bei Sex denn eigentlich klar, ob der den Schlaf verbessert oder nicht?
Nee, ganz eindeutig sind die Forschungsergebnisse da nicht. Wenn man Menschen jetzt direkt fragt, wie sich Sex oder auch Masturbation auf ihren Schlaf auswirkt, dann berichten sie oft, dass sie danach besser schlafen und auch zum Beispiel schneller einschlafen. Wenn man jetzt aber den Schlaf objektiv misst, also mit so einer Schlaflaboruntersuchung, da sind die Ergebnisse weniger klar. Aber wie so oft, hier ist vielleicht das Gefühl manchmal auch wichtiger als die genaue Messung.
Kommen wir mal zum Aufwachen in der Nacht. Also es kann ja einen durchaus ganz schön nervös machen, wenn jemand neben einem sich wälzt. Hat man das mal untersucht, ob PartnerInnen häufiger auch dann wach werden, wenn der oder die BettpartnerIn wach ist?
Eine ältere Studie hat sich zumindest mal angeschaut, wie häufig sich beide Personen, also wenn sich zwei das Bett teilen, gleichzeitig in der Nacht bewegen. Das kann auch bedeuten natürlich, dass man dann kurz aufwacht, aber sie haben halt nur sich angeschaut, wie häufig man sich gleichzeitig bewegt. Und die haben gefunden, dass ein Drittel der Bewegungen in der Nacht bei beiden Personen gleichzeitig stattgefunden haben. Eine neuere Studie hat es dann nochmal ein bisschen genauer angeschaut und die Forschenden, die berichten in ihrer Publikation, dass BettpartnerInnen relativ viel Zeit in der Nacht im gleichen Zustand verbringen. Also entweder schlafen beide gleichzeitig oder sie sind beide wach. Das ist so diese Gemeinsamkeit. Unterm Strich heißt es also, ja, wie der andere Mensch neben einem schläft, das wirkt sich schon auch auf den Schlaf der anderen Person aus.
Ja, spannend. Ich habe mich mal nach Umfragen umgeschaut. Überraschend viele gibt die Partnerbörse Elite-Partner in Auftrag. Und Fitkau und Mars Consulting führt diese Umfragen dann oft durch, das nur so zur Quelle hier. Und in einer aus dem Jahr 2020, bei der knapp 4000 Leute befragt wurden, haben zwischen 7 und 19% gesagt, dass Schnarchen und Unruhe im Bett eins der Themen ist, über das sie sich in der Beziehung am häufigsten streiten. Also das muss man sich mal reinpfeifen, dass irgendwie teilweise ein Fünftel der Leute gesagt hat, ja, wir streiten richtig viel über Schnarchen und Unruhe im Bett. Also ich sage hier diese Range, weil die Leute eben eingeteilt wurden in Gruppen. Also je nachdem, wie lange sie schon in einer Beziehung sind. Und da zeigt sich dann auch noch, dass dieser Streitgrund häufiger wird, je länger sie in einer Beziehung sind.
Ich finde es ja irgendwie krass, dass man sich darüber streitet, weil die schnarchende Person kann ja gar nichts dafür. Also in vielen Fällen. Die schläft ja auch noch. Die weiß ja gar nichts von ihrem Bedarf und was sie da gerade der anderen Person antut.
Ja, aber ich glaube, das ist auch, ne, das ist so eine Mischkategorie. Unruhe im Bett können ja auch verschiedene Sachen sein, die Leute gesagt haben. Aber ich kann durchaus verstehen, wenn man dann die ganze Zeit darunter leidet.
Ja, also verstehen kann ich das auch.
Ja, vielleicht glaubt man ja auch, oh, jetzt hat der oder die wieder zu viel Alkohol getrunken oder was weiß ich, ne? Und steigert sich so rein. Also, wir müssen auf jeden Fall dringend über Schnarchen reden. Erstmal, wie viele Menschen machen denn das überhaupt?
Man geht davon aus, dass circa die Hälfte der Erwachsenen regelmäßig schnarcht und man muss dazu sagen, mit zunehmendem Alter schnarchen immer mehr Menschen.
Ja, das würde ja auch zu dieser Umfrage passen. Ich unterstelle den Leuten einfach mal, dass je länger sie in einer Partnerbeziehung sind, je älter sie dann vielleicht auch sind. Ne? Und wenn das dann zunehmend zum Problem wird, würde das ja vielleicht dafür sprechen, dass die Leute auch mehr schnarchen. Tina sagt, ab und zu gehört ihr Mann dazu.
Ein Störfaktor, den wir aber auf jeden Fall im Schlafzimmer haben, ist, dass mein Mann gern mal schnarcht. Zum Glück nicht die ganze Nacht, also immer in so Phasen. Ich vermute mal, in bestimmten Schlafphasen schnarcht er. Er erzählt mir, ich würde auch schnarchen, was ich im Prinzip nur fair finde, so nach dem Motto, wenn du schnarchst, warum soll ich nicht zurückschnarchen? Und ich tippe ihn dann immer mal an und dann hört er auch auf und irgendwann schlafe ich dann auch selber ein und wach dann auch eigentlich nicht mehr auf von seinem Geschnarchen. Also da muss es schon extrem sein und das passiert eigentlich nur, wenn es ihm nicht gut geht oder er irgendwie manchmal also in ganz seltenen Fällen, wenn er zu viel getrunken hat.
Du hast mir in der Vorbereitung auf diese Folge sowas geschrieben wie Schnarchen ein männliches Problem, darüber müssen wir reden. Könnte man denn auch sagen, Schnarchen ein Problem der PartnerInnen von Männern?
Ja, schon. Wenn man alle Altersgruppen zusammenfasst, dann schnarchen erwachsene Männer deutlich häufiger als Frauen, nämlich doppelt so häufig wie die Frauen. Das sagt zumindest eine große Übersichtsarbeit aus dem Jahr 2012, die ich dazu gefunden habe. Insgesamt muss man sagen, schnarchen Menschen auch umso mehr, je älter sie werden und je höher das Körpergewicht ist. Und es gibt auch verschiedene Gründe, die man diskutiert in der Forschung, warum es so Geschlechtsunterschiede zwischen Frauen und Männern gibt. Und das könnte zum Beispiel einerseits die Anatomie so im Hals- und Rachenbereich sein, die ja bei Männern und Frauen unterschiedlich ist, aber auch Einflüsse der Geschlechtshormone spielen wohl eine Rolle. Und das sollte ich hier auch sagen, es gibt natürlich auch Frauen, die schnarchen und es gibt auch junge Menschen, die schnarchen.
Weiß man, wie sehr das BettpartnerInnen stört?
Das kann mitunter schon extrem störend sein. Also Schnarchgeräusche, die können so laut sein wie eine vielbefahrene Straße. Und da kann man sich auch leicht vorstellen, die möchte auch niemand von uns direkt neben sich haben, wenn man eigentlich schlafen möchte. Wenn ich, das muss ich zugeben, durch Schnarchen gestört werde, dann ärgere ich mich auch immer so, weil ich immer so denke, die Person, die schläft gerade seelenruhig und weil die Person so seelenruhig schläft, kann ich nicht schlafen. Und das finde ich irgendwie so extrem ungerecht. Dann ärgere ich mich und ja, dann klappt es halt mit dem Schlafen leider noch weniger.
Oh, ja. Also mir ist das zum Glück erst selten passiert, aber in den Momenten denke ich mir so, nervt.
Ich sag nur Berghütte.
Ja, ich hoffe. Also da kommt mir zugute, dass ich schnell einschlafen kann. Ich schlafe dann meistens vor den Menschen ein, die schnarchen und das hilft. So, jetzt wo wir alle möglichen Konfliktthemen mal so ein bisschen durchhaben, müssen wir aber auch mal sagen, viele beschreiben ja, dass sie besser schlafen, wenn Partner oder Partnerin da sind. Tina sagt das hier.
Wenn er abends weggeht und er bleibt länger weg und ich fasse irgendwann, man wird ja manchmal so zwischendurch wach und ich fasse neben mich und er ist nicht da, dann geht es mir schlecht, dann mache ich mir Sorgen, dann denke ich irgendwie so im Halbschlaf, vielleicht ist was passiert, dann habe ich Albträume und denke, ich müsste meinen Mann als nächstes von der Polizeistation abholen oder irgendwelche Horrorsachen. Und ich brauche auch einfach so seine körperliche Nähe, das tut mir gut und dann kann ich auch beruhiger schlafen, wenn er neben mir liegt.
Ja, ich finde, Tina spricht da eigentlich zwei ganz spannende Punkte an. Und das eine ist so, der Partner, der ist noch nicht wieder zu Hause. Sie fängt dann irgendwann an, sich Sorgen zu machen. Solche nächtlichen Gedankenspiralen, die enden dann immer blöd. Und in dem Fall eben auf der Polizeistation, da dachte ich beim Hören kurz so, für dich war es doch recht harmlos.
Ja.
Das stört den Schlaf natürlich. Das Zweite, was sie aber auch anspricht, ist so das Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit, das man eben hat, wenn da eine andere Person neben einem liegt. Und das ist vielleicht auch dann so für den alltäglichen Schlaf oder das alltägliche Nebeneinander schlafen fast noch relevanter als diese Gedankenspiralen.
Dann lass uns mal versuchen, so eine Bilanz zu machen. Kann die Wissenschaft eindeutig sagen, ja, mit PartnerIn ist es besser oder nein? PartnerIn stört den Schlaf.
In solchen Fällen oder bei solchen Fragen bin ich immer ganz dankbar, wenn Fachkolleginnen und Kollegen in der Übersichtsarbeit mal zusammengefasst haben, was da so der Stand der Forschung ist. Und hier habe ich zum Glück eine ziemlich aktuelle Arbeit gefunden. Und da berichten die Forschenden, dass wenn man Menschen nach ihrer Schlafqualität fragt, dass sie dann oft sagen, sie schlafen besser, wenn der Partner oder die Partnerin neben ihnen liegt. Also wie auch Tina sagen die zum Beispiel dann, dass es gemütlicher ist, dass es wärmer ist, dass sie sich sicherer fühlen und auch ruhiger. Allerdings hängt die Schlafqualität da auch eng mit der Qualität der Beziehung zusammen. Also grob gesagt, wer am Tag besser harmoniert, der schläft auch besser nebeneinander. Und jetzt kommen wir wieder zu diesem anderen Aspekt, wenn man den Schlaf nämlich misst, also mit Untersuchungen, wie wir sie manchmal auch im Schlaflabor durchführen, da sind die Befunde dann weniger eindeutig. Also das subjektive Gefühl und der tatsächlich gemessene Schlaf, die können da also auseinandergehen.
Aber vielleicht ist das auch so ein bisschen wie mit allen möglichen Schlafthemen, die wir immer so durchsprechen, ne? Also der Schlaf, den wir empfinden, ist halt auch oft wichtig, ne? Ja. Weil wir stehen ja nicht mit einem Messgerät neben dem Bett und gucken, ja, wie war es denn heute Nacht? Also außer wir sind so Variables verrückt, dass wir nicht mehr in uns reinfühlen. Sondern wir liegen halt da und wir wissen es irgendwie und wenn sich das für uns gut anfühlt, dann ist es gut, ne?
Ja, und unsere Hörerinnen und Hörer, die schon länger dabei sind, Die haben sicher auch schon mal gehört, dass mich das jetzt gar nicht unbedingt wundert, dass das nicht in die gleiche Richtung geht. Also das würde ich gar nicht unbedingt erwarten. Und aber wie du sagst, im Zweifelsfall ist das subjektive Erleben sicher einfach noch wichtiger als auch die objektive Messung. Spannend ist natürlich trotzdem.
Ja, und ich meine, man muss vielleicht auch noch dazu sagen, ne, dass diese soziale Erwünschtheit, die man immer aus Studien weiß, also dass Leute irgendwie eher sowas antworten, von dem man so unterbewusst irgendwie denkt, ja, das müsste ich ja jetzt sagen.
Ja, ja.
Sowas kann ja vielleicht auch noch eine Rolle spielen, ne? Wenn man da befragt wird und sich denkt so, oh Gott, was heißt das denn für meine Beziehung, wenn ich jetzt ohne meinen Partner besser schlafe? Ja. Das kann ich ja jetzt hier so, also muss ja noch nicht mal bewusst sein.
Nee, aber ja, das spielt auf jeden Fall auch bei solchen Dingen immer eine Rolle. Also auch so bei dieser Frage, schläft man nach dem Sex besser? Ja, natürlich. Irgendwie, also wenn der Sex gut war, dann muss man ja quasi fast dann auch besser schlafen. Das könnte auch so ein soziales Erwünschtheitsthema sein. Das ist natürlich da immer relevant. Und einschränkend muss man auch zu diesem Thema sagen, es gibt da insgesamt nur wenige und oft auch nur kleine Studien. Also in diese Übersichtsarbeit wurden insgesamt nur 6 Studien eingeschlossen. Und das kommt vielleicht auch nochmal jetzt zu diesem Punkt, Einzelfall, soziale Erwünschtheit mit zurück. Von solchen Studien lässt sich natürlich auch nie auf den Einzelfall schließen. Und wenn jemand das eben anders empfindet und sagt, nein, irgendwie Berührungen, das nervt mich eher oder ich schlafe eigentlich schlechter, wenn mein Partner neben mir schläft oder meine Partnerin, dann ist das auch vollkommen okay und in Ordnung und kein Anlass zur Sorge, vor allem dann nicht, wenn beide Partnerpersonen fein damit sind.
Kommen wir mal zu unserem Mythencheck.
Über Schlafen. Mythencheck.
Männer schlafen besser, wenn die Partnerin neben ihnen liegt, Frauen schlechter, wenn der Partner neben ihnen liegt. So lautet ein Mythos über Heteropaarbeziehungen und Schlaf. Christine, was ist dran?
Da muss man leider auch sagen, es gibt dazu nicht besonders viel Forschung. Und oft kommt in dem Zusammenhang dann auch sowas wie, ja, Frauen sind ja sowieso von Natur aus diejenigen, die sich gerne kümmern und sorgen, in dem Fall eben um den Mann. Ein Grund mehr, finde ich, kritischer mal drauf zu schauen. Aber in den Ergebnissen einer wirklich gut gemachten Studie von Kolleginnen und Kollegen aus Wien, kleine Studie mit 10 heterosexuellen Paaren, da hat sich dieses Muster bestätigt. Und nach dieser Studie ist es demnach wohl eben kein Mythos, dass Frauen eher schlechter schlafen, wenn ein Mann neben ihnen liegt und Männer eher besser, wenn eine Frau neben ihnen liegt.
Oha, wie haben Sie das herausgefunden?
Ja, die haben den Frauen und Männern jeweils so Fitness-Tracker gegeben und damit eben ihren Schlaf gemessen. Und dann mussten die eine gewisse Anzahl von Nächten zusammen im Bett schlafen und auch eine gewisse Anzahl von Nächten getrennt. Und dann hatten sie quasi von jedem Paar auch mehrere Nächte. Und da haben sie gefunden, dass die Frauen in den Nächten, in denen eben ein Partner neben ihnen lag, mehr Wachphasen hatten. Und sie haben auch das Gefühl gehabt, dass sie schlechter geschlafen haben. Und die Männer haben aber in den Nächten, in denen ihre Partnerin neben ihnen lag, einen besseren Schlaf berichtet, als wenn sie alleine geschlafen hatten.
Alles klar. Okay. Und gibt es dafür irgendwelche Erklärungen?
Ja, also neben dieser Erklärung, die ich eigentlich nicht so gerne habe, dass Frauen die natürlichen Kümmerinnen sind.
Ich verstehe die auch gar nicht, muss ich an der Stelle mal sagen. Raffst du davon die Logik? Warum ist man denn als Kümmerin dann mehr wach? Also weil man so nach dem Rechten sieht oder was?
Ja, genau, dann schaut man vielleicht nach dem Rechten und dass es dem Mann gut geht und dass der eben auf seinen Schlaf kommt. Ja, irgendwie so.
Sorry, aber ich habe da so ein absurdes Bild davon im Kopf, wie Frauen dann immer so gucken, ja, oh, ist alles okay, ist ja Quatsch irgendwie,
ja,
oder?
Ja, ich auch. Aber es gibt auch noch eine andere Erklärung. Also zum Beispiel bewegen sich Männer im Schlaf oft mehr als Frauen. Das könnte natürlich dann einfach den Schlaf der Frauen stören. Und Schnarchen, haben wir schon darüber gesprochen, kann natürlich auch ein Grund sein.
Ja, das erscheint mir logischer. Also, was nehmen wir daraus mit, hier, wenn es darum geht, das Bett zu teilen? Einfach vielleicht machen, was einem irgendwie gut tut?
Ja, also jeder Mensch hat unterschiedliche Bedürfnisse und Schlafen und gut schlafen ist ja ein Grundbedürfnis wie auch Essen oder Trinken. Und wir haben auch ja hier im Podcast schon in ganz verschiedenen Folgen darüber gesprochen, was passiert, wenn wir eben nicht gut schlafen. Also die Stimmung wird schlecht, wir werden unkonzentriert, gereizt, leichter krank. Wenn wir neben einer Partnerperson halt partout nicht schlafen können, dann ist es einfach keine besonders gute Basis für eine Beziehung. Beziehungsweise dann stellt man vielleicht sogar die Frage, ob das auf Dauer funktionieren kann. Und da ist, glaube ich, wichtig, dass man dann darüber spricht, dass man auch äußert, was einem gut tut, dass man eben über die Bedürfnisse spricht, die man hat und dann gemeinsam einen Weg findet.
Ja, und ich meine, man kann ja auch Kompromisse verhandeln. Mhm. Ne? Also wir haben es ja bei Tina und ihrem Mann gehört. Dann ist es halt so, okay, Fenster wird nicht komplett aufgerissen, auch wenn sie das gerne so hätte und Rollo halt ein bisschen runter, mhm, vorher, nachher lüften. Auch wenn sie jetzt sagt, okay, bei dem Kompromiss ziehe ich den kürzeren. Aber ja, mein Gott, dann ist es vielleicht bei einem anderen Kompromiss auch wieder andersrum. Ne?
Ja, genau. Und ich glaube, ich würde da auch noch einen Schritt weiter gehen und eben sagen, nicht nur Kompromisse, sondern sich wirklich auch über die Bedürfnisse austauschen und die Bedürfnisse des anderen kennenlernen. Also man kann ja auch zum Beispiel nachfragen, warum es einer Person wichtig ist, die Decke zu teilen oder warum es für eine andere Person schwierig ist. Also die sagt vielleicht dann einfach, ich friere. Und in so einem Fall lässt sich das vielleicht einfach durch eine größere Decke dann lösen, wo diese Person dann eben auch nicht mehr friert. Weil ich weiß nicht, ob du das kennst, aber wenn man sich die Decke mit jemandem teilt, da entsteht da manchmal so eine blöde Lücke in der Mitte, wo es so reinzieht.
Mm. Ja. So am Rücken, ja.
Genau. Oder ein häufiges Thema ist ja auch die Temperatur im Schlafzimmer. Da denke ich mir, also nüchtern betrachtet kann man sich ja auch wirklich so ein bisschen fragen, warum eigentlich? Über die Bettdecke, da lässt sich die Temperatur ja schon ganz gut einstellen, zumindest in einem gewissen Bereich. Und auch da kann man dann vielleicht mal überlegen, vielleicht braucht die andere Person einfach noch eine dickere Decke. Oder vielleicht hat sie es auch einfach nie ausprobiert, bei einer kühleren Temperatur zu schlafen oder mit offenem Fenster oder so. Also da kann man vielleicht auch als Paar gemeinsam dann einfach mal ausprobieren und eben ganz wichtig, sich über die Bedürfnisse austauschen und die auch gegenseitig wertschätzen.
Ja, und vor allem auch so ein bisschen akzeptieren, dass der andere da vielleicht auch Dinge spürt, Dinge sieht, die man jetzt selber noch nie erfahren hat. Also weil ich zum Beispiel habe ja wirklich Probleme damit, das Leuten abzukaufen, wenn die sagen, oh, ich kriege jetzt hier aber Kopfschmerzen, weil ich das halt nicht kriege. Ne? Und aber gleichzeitig denke ich mir so, ja, es ist halt einfach da. Und die denken, ich habe einen Totalschuss, wenn ich jetzt hier meine, dass da Zugluft irgendwie ist und dass ich deswegen nicht schlafen kann. Und die denken sich auch, sag mal, hier ist es super heiß drin, was hat die denn für ein Problem? Yeah. So, ne? Und dass man da einfach checkt, okay, du lebst halt in einer anderen Wirklichkeit als ich und dein Körper fühlt sich anders an.
Ja, genau. Und ganz klar, solche Dinge sollte man halt auch wirklich am Tag besprechen und nicht nachts, wenn einem die andere Person gerade die Bettdecke geklaut hat.
Ja, davon schläft man auf jeden Fall auch nicht gut oder lang.
Ja, nee, überhaupt nicht.
Und vielleicht müssen wir hier am Ende auch nochmal sagen, ich glaube, man darf sich auch einfach trauen zu sagen, boah, heute Nacht bin ich mal auf der Couch oder du mal oder wenn man getrennte Wohnungen hat, ich schlafe heute nicht bei dir. Wir können einen schönen Abend miteinander verbringen und dann gehe ich nach Hause. Und dann ist auch nicht die Beziehung im Eimer. Ich glaube, wir verknüpfen das auch immer so damit, dass wenn man nebeneinander gut schläft, dass dann alles supidupi ist und dass, wenn das nicht der Fall ist, die Beziehung irgendwie im Eimer ist.
Ja, und dabei kann es manchmal vielleicht auch wirklich gut für die Beziehung sein, wenn beide eben auf ihre Bedürfnisse kommen. Und wir haben gerade schon gesagt, guter Schlaf und ausreichend Schlaf ist ein Grundbedürfnis und das muss einfach erfüllt sein. Und sonst wird es vielleicht auch mit der Beziehung schwierig, beziehungsweise anders gesagt, wenn man gut schläft, dann stärkt das vielleicht auch die Beziehung und die Beziehungsqualität.
Wenn ihr Fragen oder Themenvorschläge habt, dann könnt ihr uns gerne schreiben über schlafen@deutschlandfunknova.de ist unsere Adresse. Und bis dahin wünschen wir euch, egal ob ihr das Bett teilt oder nicht, einen guten Schlaf.
Aber stresst euch nicht.
Deutschlandfunk Nova. Über Schlafen. Jeden Dienstag neu. In der Deutschlandfunk-App.